HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Eine Hotline für alle, wie die evangelische Kirche in Deutschland Missbrauchsopfern helfen will. Gegen die Politisierung der Kirchen, wie es die AfD mit der Religion hält. Und unser Sonntagsthema: Genug ist genug. Genügsamkeit in der Überflussgesellschaft. Die evangelische Kirche will den sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen aufarbeiten. Auf der Synode im vergangenen November hatte die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs einen 11-Punkte-Plan vorgestellt, mit dem das geschehen soll. Vergangene Woche fand in den Räumen der evangelischen Kirche in Deutschland in Hannover ein Fachtag statt, bei dem einige der beschlossenen Maßnahmen ins Rollen gebracht wurden. Jan Ehlert mit Einzelheiten.
Punkt 5 ist abgehakt. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, Sprecherin des Beauftragtenrats der EKD zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, verkündete heute, dass die evangelische Kirche mit einer Fachberatungsstelle bei sexuellem Missbrauch in Heilbronn zusammenarbeiten werde.
Betroffene von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche oder der Diakonie können sich zukünftig an eine unabhängige zentrale Anlaufstelle wenden. Die Beratungsgespräche erfolgen nach Terminvereinbarung, kostenlos und auf Wunsch anonym. Alle Mitarbeitenden der Beratungsstelle unterliegen der Schweigepflicht und verstehen sich als definitiv parteiisch für die Anliegen der Betroffenen.
Die unabhängige Anlaufstelle, die HELP genannt wird, soll ab dem 1. Juli per Mail und über eine kostenlose Telefonnummer erreichbar sein. Für Kerstin Klaus, die stellvertretend für den Betroffenenrat in Hannover anwesend war, ist das ein überfälliger Schritt.
Das war in der Tat ein drängendes Anliegen, zu sagen, es gibt bisher noch nicht mal eine bundesweit zentrale Stelle, unabhängig, wo Betroffene der evangelischen Kirche sich hinwenden können.
Ein weiteres Anliegen der Betroffenen ist die Aufarbeitung. Hier geht es nur langsam voran. Auf der Fachtagung, an der zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teilnehmen, sollen erst einmal die Eckpunkte für die Ausschreibung einer Studie erstellt werden, in der Risikofelder innerhalb der evangelischen Kirche ermittelt werden sollen. Gleiches gilt für die Dunkelfeldstudie, also eine Erhebung darüber, wie viele Fälle sexualisierter Gewalt es in der evangelischen Kirche tatsächlich gab. Denn dass es deutlich mehr als 600 Betroffene sind, davon ist man auch in der evangelischen Kirche überzeugt. Ende 2021 sollen die ersten Ergebnisse vorliegen. Ein langwieriger Prozess, räumt Bischöfin Fehrs ein.
Umso wichtiger ist es, konsequent dran zu bleiben. Wir sind jedenfalls zuversichtlich, dass wir mit den heute genannten Maßnahmen ebenso wie mit der wissenschaftlichen Fachdebatte entscheidende Schritte weiterkommen.
Für die Maßnahmen hat die EKD insgesamt 1,3 Millionen Euro bereitgestellt. Für Detlef Zander, der nach eigenen Angaben als Kind in der evangelischen Brüdergemeinde Korntal in Baden-Württemberg missbraucht wurde, reichen diese Schritte aber nicht aus.
Das ist alles schön und gut. Wir müssen forschen. Ja, die EKD muss das auf die Agenda setzen. Aber es geht ja nicht nur um die Forschung. Also wir müssen endlich was für die vielen Betroffenen tun. Es geht tatsächlich um Entschädigungen. Die EKD muss die Betroffenen jetzt endlich entschädigen.
Die individuelle Anerkennungsleistung für erlittenes Leid zu ermitteln, auch das steht auf dem 11-Punkte-Plan der evangelischen Kirche, und zwar an zweiter Stelle. Von Seiten der EKD seien derzeit aber keine Zahlungen geplant, sagt Oberkirchenrat Nikolaus Blum, eines der 5 Mitglieder des Beauftragtenrates der EKD. Das Thema Entschädigung müsse jede Landeskirche selber regeln.
Kurz vor dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund, der am kommenden Mittwochabend beginnt, hat eine Gruppe von AfD-Landtagsfraktionen ein Positionspapier veröffentlicht, das harsche Kritik an der Spitze der evangelischen Kirche übt. Der christliche Glaube werde einseitig politisch instrumentalisiert. Hintergrund der Positionierung mit verbundener Attacke ist auch der Ausschluss von AfD-Funktionären bei den Podien des Kirchentages in Dortmund. Carmen Gräf mit Einzelheiten.
Hinter dem Podium auf der Bundespressekonferenz prangt ein Luther-Zitat. Pfaffen sollen beten und nicht regieren. Die Landtagsfraktionen aus Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen präsentieren die kirchenpolitische Broschüre der AfD. Es sei aber kein Positionspapier der Gesamtpartei. Unheilige Allianz, der Pakt der evangelischen Kirche mit dem Zeitgeist und den Mächtigen, so das Motto. Die evangelische Kirche sei bis heute machtnah und machtkonform. Das zeige auch der Ausschluss vom Deutschen Evangelischen Kirchentag. Björn Höcke, der AfD-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag.
Die AfD repräsentiert einen nicht unbeträchtlichen Teil der deutschen Wähler. In Thüringen, in meinem Landesverband, sind es regelmäßig über 20%. Die evangelische Kirche ist gut beraten, uns als politischen Player wahrzunehmen, uns als gleichberechtigten Dialogpartner ernst zu nehmen und ins Gespräch mit uns zu treten. Jede Art von Diskriminierung, so wie sie im Augenblick praktiziert wird, ist für eine funktionierende Demokratie vollkommen inakzeptabel. Und wir sagen ja zum Christentum, wir sagen ja zu unserer christlichen Identität. Wir wünschen uns aber eine weniger parteipolitisierende Kirche.
Die evangelische Kirche lege sich mit dem Zeitgeist ins Bett. Ein Beispiel dafür seien etwa die Stellungnahmen der evangelischen Kirche in Fragen von Ehe und Familie, zu den Geschlechterverhältnissen allgemein und zur Migration. Zeitgeistig sei auch die Homo-Ehe, die nicht mit den Aussagen der Bibel vereinbar sei. Zudem sei die Klimarettung ein neuer Erlösungsglauben der evangelischen Kirche. Noch 2017 hatte das Kirchentagspräsidium AfD-Politiker und Politikerinnen auf dem Podium zugelassen. Inzwischen drifte die AfD jedoch zu sehr ins rechte Lager. Der Kirchentagspräsident Hans Leyendecker unlängst im SWR.
Aber wir laden Wähler, Sympathisanten dieser Partei ein, mit uns zu reden. Es wird ein Barcamp geben, wo sicherlich auch AfD-Wähler sein werden. Das heißt, wir müssen zuhören, warum Leute der AfD folgen. Nur die AfD ist in jüngerer Zeit noch radikaler geworden. Es gibt schreckliche Bilder von Märschen, es gibt schreckliche Sätze, die gesagt wurden. Und auf diesem Kirchentag wird es keine Bühne geben für Hetzer. Und das sind wir auch dem Kirchentag eigentlich schuldig.
Bernd Höcke sieht dagegen die Meinungsvielfalt in Gefahr. Das habe es bereits in der Nazi- und in der DDR-Diktatur gegeben.
Ja, die evangelische Kirche hat nicht in Gänze, auch das war deutlich betont worden von uns, in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts hier in Deutschland leider partiell versagt. Sie hat sich von den Machthabern korrumpieren lassen. Sie ist eine Liaison mit den jeweiligen Machthabern eingegangen, egal ob sie braun oder rot waren. Dem hätten sie widerstehen müssen.
Allerdings räumt das Papier ein, dass es auch in der DDR-Diktatur Distanzverweigerung und Opposition gegeben habe. Doch es bleibt dabei, so Hans Leyendecker heute gegenüber der ARD. AfD-Politiker werden auf den offiziellen Podien des Evangelischen Kirchentags nächste Woche nicht auftreten.
HR Info. Himmel und Erde.
Immer mehr Wachstum, immer mehr Konsum, immer mehr Wohlstand. Unser ganzes Wirtschaftssystem lebt von dem immer mehr. Aber dieses immer mehr gefährdet ja inzwischen auch unseren Wohlstand, weil die Grenzen des Wachstums erkennbar erreicht sind. Darum geht es bei unserem kleinen Sonntagsthema heute Morgen in der Sendung Himmel und Erde bei HR Info. Genug ist genug. Es muss auch mal reichen, haben wir überschrieben. Jeden Freitag wird seit einigen Wochen in diesem Sinne für die Zukunft und gegen den Klimawandel demonstriert. Das steht bei vielen Schülern inzwischen fest im Stundenplan. Sie haben, wie Sie sagen, genug von den zu schwachen Maßnahmen der Politik gegen den Klimawandel und Sie haben genug von der Aussicht, als nächste Generation die Zeche bezahlen zu müssen, wenn nicht jetzt etwas passiert. Aber lässt sich der Druck der Straße über Wochen und Monate aufrechterhalten oder haben auch manche schon genug vom bloßen Demonstrieren? Saskia Klingelschmidt hat nachgefragt.
Amelie Bayer ist 18 Jahre, stammt aus Königstein und geht auf eine katholische Mädchenschule. Bis auf freitags, da geht sie in Frankfurt fürs Klima demonstrieren. Sie gehört zum Organisatorenteam der Fridays for Future-Bewegung im Großraum Frankfurt. Die wöchentlichen Besprechungen finden immer freitags nach der Demo statt, sagt Amelie.
Wo wir uns treffen, ist immer unterschiedlich. Manchmal im Greenpeace-Büro, manchmal woanders. Das ist so, dass alle beisammen sitzen und es führt jemand Moderation, es wird Protokoll geführt. Dann gibt es erstmal Feedback zu der Demo am Freitag. Wir haben eine Tagesordnung und die wird eben durchgearbeitet.
Nicht etwa Kaffeekränzchen, hier wird gearbeitet. Die Aufgaben für die kommende Woche müssen verteilt werden. Jeder schaut, was er stemmen kann.
Oft ist es natürlich auch so, dass wir super müde sind, aber es auf jeden Fall sinnvoll, das freitags zu machen, weil die Erinnerungen für das Feedback noch sehr frisch sind und weil da alle können. Und die Motivation, weiterzumachen, ist immer sehr hoch.
Betont Amelie mit heiserer Stimme. Die hat sie aber nicht vom Demonstrieren, wie sie sagt. Auch Paul Lindner gehört zum gut 30 Personen starken Team der Fridays for Future-Bewegung. Er betont, dass sie komplett selbst organisiert sind und es deshalb auch mal chaotisch zugeht.
Allerdings schaffen wir immer wieder extrem viele Menschen, nicht nur dazu zu bringen, zu unserer Veranstaltung zu kommen, sondern dazu zu schwänzen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Erfolg.
Und zwar einer, der motiviert. Auch andere Mitstreiter. Paul selbst arbeitet erst seit März im Orga-Team.
Also wir haben immer wieder neue Menschen, die dazukommen, die sich inspirieren lassen von dem, was wir machen. Weil natürlich bei uns eine gewisse Wut über das Nichtstun besteht, aber auch, weil das eine für mich relativ erfüllende Tätigkeit ist.
Paul ist 15 und besucht die Freiherr-vom-Stein-Schule in Frankfurt. Er ist nicht immer bei allen Demos dabei, aber doch bei den meisten. Ziel ist es, Druck auf die Politiker aufzubauen, damit sie sich etwa an die Klimaabkommen halten. Und dafür brauchen die Aktivisten viel Durchhaltevermögen. Seit einem halben Jahr finden die Fridays for Future-Bewegungen nun schon statt.
Es ist 6 Monate nichts passiert. Da fragt man sich natürlich schon manchmal, wozu mache ich das eigentlich, wenn mir keiner zuhört. Aber dann geht man auf die Demos und dann merkt man, wie sehr die Leute dafür brennen. Und man realisiert wieder, wie wichtig das Thema ist und dass es eben keine Option ist, aufzuhören.
Sagt Amelie und betont, dass auch in den Sommerferien demonstriert wird. Ob die anderen Schüler und Schülerinnen dann auch zum Demonstrieren kommen, wird sich zeigen. Und generell hat ja alles irgendwann mal ein Ende. So sieht das auch Paul.
Ich denke, die Bewegung an sich wird es irgendwann nicht mehr geben, aber den Grundgedanken und die Idee dahinter wird sich, glaube ich, immer mehr etablieren.
Fridays for Future. Die Schüleraktivisten haben genug von einer ineffizienten Klimapolitik. Das unser Wirtschaftssystem prägende Denken, das immer mehr, immer besser, immer weiter, das prägt zutiefst ja auch uns selbst. Und angesichts der Dynamik in der Gesellschaft breitet sich bei vielen Menschen tief drinnen eine Unsicherheit aus. Bin ich eigentlich gut genug? Bin ich leistungsfähig genug? Bringe ich genug? Und wir fragen uns, wie viel Arbeit ist eigentlich genug? Und wo liegt die gesunde Mitte zwischen Optimierungswahn und Gelassenheit im Leben? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Sabine Askodom. Sie ist Coach und Autorin und lebt in München. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Hofmeister.
Frau Askodom, was ist denn für Sie gut genug?
Ja, was ist für mich gut genug? Ich glaube, wenn ich mein Allerbestes gegeben habe, und wir alle wissen, wir sind Menschen und keine Roboter, und wir sind unterschiedlich aufgelegt, unterschiedlich fokussiert, und manchmal können wir nicht das Beste geben, weil wir eben durch andere Dinge vielleicht niedergeschlagen, gestresst sind. Aber dieses Verlangen, mein Bestes zu geben, das ist für mich die Grundlage.
Mhm. Was begegnet Ihnen eigentlich häufiger, Frau Askodom? Menschen, die den Eindruck haben, nicht zu genügen, oder solche, die sagen, ach, passt schon, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit mir?
Ich glaube, das ist sehr nach Geschlechtern aufzuteilen.
Ach.
Hätten Sie sich nicht gedacht.
Gell? Nein.
Ja, also bei dem ich bin nicht gut genug, erlebe ich überwiegend bei Frauen, bei Männern auch natürlich, aber überwiegend bei Frauen, die sich zum Beispiel nicht auf die Ausschreibung für einen tollen Job melden, weil sie denken, nee, das kann ich ja nicht, habe ich ja noch nie gemacht. Also da ist der Selbstzweifel überwiegend. Und bei denen, die sagen, passt schon, oh, ich bin der Größte, kann ich, es sind überwiegend Männer, muss man sagen. Mhm. Es gibt auch Männer, die da sehr bescheiden und zurückhaltend sind. Aber wenn ich so aufteile, würde ich es wirklich nach Geschlechtern aufteilen.
Ist ja interessant. Haben Sie eine Ahnung, woher das kommt? Also dass auch dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, dass das eben bei Frauen öfters da ist?
Ja, also ich würde, das hätte das bis vor kurzem einfach nur auf Erziehung geschoben. Aber ich denke mir, diese neue Generation von Frauen, die haben wir doch schon anders erzogen. Also ich bin ja schon Großmuttergeneration und denke, wir haben das doch anders gemacht. Aber ich weiß von Personalchefs, dass sogar die jungen Frauen sich schlechter verkaufen als die jungen Männer in Bewerbungs- oder in Gehaltsverhandlungen. Ich tippe jetzt mal auf Gene.
Das klingt komisch.
Aber wir wissen ja, dass sich Gefühle, Erfahrungen in den Genen anlagern, sage ich jetzt mal. Und ich denke, wenn das seit Jahrhunderten und Jahrhunderten so war, dass Frauen da eher gelernt haben, sei sittsam und bescheiden, dann kann dich jeder leiden, dass es vielleicht irgendwo da drin steckt. Und meine Message übrigens an Frauen ist, pfeif auf die Gene. Ne? Kann sein, dass es so ist und jetzt lerne es anders zu machen.
Mhm. Schön, ja, das ist ermutigend. Frau Askedom, wenn es sich um genügsame Menschen handelt, also solche, die eher sagen, ach, ist schon alles okay, ist das für Sie eigentlich letztlich was Positives?
Das ist ja eigentlich prima für die anderen, gell? Die können sich ausbreiten. Und ich finde, genügsam und zufrieden ist ein Unterschied.
Aha.
Also ich finde, zufrieden ist, da bekommst du, was du brauchst und möchtest und es reicht dir dann und dann bist du zufrieden. Genügsam hat in meinem Wortgefühl immer so ein bisschen Untergrenze Zufriedenheit. Mhm. Also es für mich reicht schon. Nee, danke, ist schon okay. Nee, müssen Sie nicht machen. Es geht schon. Also da ist immer so ein bisschen Devotes dabei. Mhm. Und ich sehe immer dieses Genug wie eine Waage. Und da gibt es so die eine Waagschale, da ist es zu wenig, da würde bei mir das Genügsam drin sein. Und die andere Waagschale ist zu viel. Und dann würde dann so dieses Anspruchsvolle drin sein. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. So, es ist nie genug.
Ja.
Es reicht nie. Wieso kriege ich das nicht auch noch und kriege ich das noch dazu? Und wieso kriege ich hier keine Komplimente? Also, und ich glaube, dass das Ziel für mich und für andere im Leben ist, so diese Waagschalen so in die Balance zu bringen. Also, dass es kein zu wenig und kein zu viel gibt.
Es gibt ja dann jetzt eine ganze Reihe von Ratgeberbüchern, Ratgeberliteratur bis hin zu Apps, wo man sich sozusagen selbst optimieren kann, wo man aus diesem Gefühl, in der zweiten Reihe zu stehen, sich nach vorne arbeiten kann. Was halten Sie davon?
Ich würde da einen Unterschied machen. Also es gibt ja so Ratgeber, die sagen, so wirst du einer von denen. Also so gibst du an, so haust du auf die Pauke, so verschönst du deine Fotos. Das gefällt mir nicht, weil dann wird wieder so eine Verkünstlichung der Menschen hergestellt. Ich mag Ratgeber, die sagen, guck dir das einfach an, freu dich drüber, sei nicht neidisch oder sei ganz kurz neidisch meinetwegen. Und dann sag, schön für diesen Menschen, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Also ich möchte gern die Grundzufriedenheit der Menschen stärken, die sagen, ja, prima, weiter so. Und ich bin zufrieden mit meinem Leben und das kann man lernen. Für mich ist das Ziel, dass ich sage, hey, ich lebe das Leben, was ich leben möchte. Bin zufrieden, manchmal könnte es noch ein kleines Abenteuer vielleicht geben, aber sich raus aus diesem Wettbewerb ziehen. Hm. Wer ist der Schönste oder der Reichste im ganzen Land?
Bin ich gut genug? Das war Sabine Askedom über Selbstzweifel und Zufriedenheit in einer Leistungsgesellschaft. Sie ist Coach und Buchautorin und lebt in München. Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt. So lautet der Refrain eines modernen Kirchenliedes. Und beim bevorstehenden Evangelischen Kirchentag in Dortmund wird es sicher wieder oft gesungen. Die Erfahrung, dass eigentlich genug da ist, kann man ja täglich machen, wenn man teilt. Und so ist das Leben in einer Kommune wie jener mit Namen Gastwerke bei Kassel für die, die dort zusammenleben, auch eine Vision für das Zusammenleben auf dem Globus insgesamt. Solidarisch, geschwisterlich, nachhaltig und einem genug verpflichtet, das nicht immer mehr will. Und wie funktioniert das in der Praxis? Carsten Goldke hat nachgeschaut.
Ein großer Rhododendronstrauch mit violetten Blüten neben einer gelben Telefonzelle mit zahlreichen Büchern sind mein erster Eindruck, als ich in Stauffenberg-Escherode das Gelände der Kommune Gastwerke erreiche. Gastwerke mit kleinem G am Anfang und kleinem E am Ende, sodass das Wort Astwerk förmlich ins Auge springt. Lachend erklärt mir Stefan Emmerich, der hier vor rund 10 Jahren gemeinsam mit Freunden die Kommune gegründet hat, die kleine Wortspielerei.
Die Gastwerke sind eine Lebensgemeinschaft mit, ich glaube, 45 Menschen im Moment, davon 25 Erwachsene, 15 Kinder und dann noch Freiwillige. Und wir haben hier vor etwa 10 Jahren das Gelände der ehemaligen niedersächsischen Forstversuchsanstalt gekauft. Und die wurde mit einer hessischen Forstversuchsanstalt zusammengelegt. Daher kommt das Astwerk. Und weil wir einen Gästebetrieb haben und auch gerne Gäste haben, haben wir uns Gastwerke genannt.
Menschen, die für sich beschlossen haben, dass nicht der Konsum und das Geld, sondern das Miteinander und das Teilen von Ressourcen ihr Leben bestimmen soll.
Das heißt, es muss nicht jeder alles haben. Es reicht, wenn ich weiß, wo es ist, wenn ich es gemeinsam nutzen kann. Das heißt, im Umkehrschluss, ich muss weniger für Geld arbeiten, um auf einen relativ hohen Lebensstandard zu kommen. Und über die Verfügbarkeit habe ich trotzdem genug, ohne es alles selber zu besitzen.
Lukas Desoir ist Vater von 2 Kindern und er genießt das Leben in der Kommune. Heute hat er Küchendienst und wird für all seine Mitstreiter kochen. keine ganz leichte Aufgabe.
Naja, jeder, mehr oder weniger jeder und jede kocht einmal die Woche. Das heißt, man hat auch einmal in der Woche richtig das volle Entscheidungspotenzial. Und es gibt eine große Liste, die in der Küche hängt mit Dingen, die Menschen nicht essen oder die Menschen gerne essen. Und da kann man sich dann gucken, was man dann in Kombination kochen kann.
Es wird geteilt, erklärt Stefan Emrich. Und das Geld, das mit den verschiedenen Projekten, zum Beispiel der Biogärtnerei, verdient wird, kommt in die gemeinsame Kasse. Wer etwas braucht, der nimmt sich das Geld, das er benötigt. Und das gilt nicht nur für eben dieses.
Wir haben ein Carsharing hier, das heißt, wir haben keine eigenen Autos mehr. Da gibt es ein Autobrett und man trägt sich ein, wenn man das Auto braucht. Wir haben eine gemeinsame Sauna, wir haben gemeinsamen Essraum, wir haben gemeinsame Werkstätten. Und da gehe ich rein, nutze die Sachen, die ich brauche und lasse sie in hoffentlich mindestens genau dem guten Zustand zurück, in dem ich sie bekommen habe.
Und dennoch, es gibt natürlich auch eine Privatsphäre, lacht der junge Mann.
Ich sag mal so, alles, was in meinem Zimmer ist oder in meiner Wohnung, das gehört mir bzw. der Fragen auch alle ab.
Natürlich gibt es auch manchmal Diskussionen und manchmal auch Streit. Das gehört dazu im Zusammenleben. Aber dann spricht man darüber und irgendwie funktioniert es dann doch. Lukas und Stefan und all die anderen scheinen rundum glücklich mit ihrer gemeinsamen solidarischen Ökonomie in der Kommune Gastwerke. Und fragt man die beiden, was zum vollkommenen Glück noch fehlt, dann lacht Lukas verschmitzt.
Was mir hier fehlt? Ja doch, manchmal Ruhe.
Das war unser kleiner Sonntagsschwerpunkt. Genug ist genug über Genügsamkeit in der Überflussgesellschaft. Kann man Kinder eigentlich heute noch mit der Bibel begeistern? Das war eine spannende Frage am vergangenen Freitag, denn mehr als 2000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Hessen hatten sich an einem Wettbewerb der Stiftung Bibel und Kultur beteiligt. Die Schulklassen, Konfirmanden und Firmengruppen hatten zum Thema Hashtag heilig 210 Beiträge eingesandt. Die besten von ihnen wurden bei einem Abschlussfest in der Frankfurter Paulskirche prämiert. Detlef Schneider war für uns dabei.
Die Entscheidung ist den Juroren nicht leicht gefallen. Unter den zahlreichen Einsendungen waren Comics, Puzzle, Spiele und Filme. So tauchte in einer inszenierten Talkshow etwa plötzlich der Prophet Jesaja auf, der zum Thema Heiligkeit interviewt wurde. Eine andere Grundschulklasse hatte Menschen, die für sie heilig sind, darunter der Nikolaus und Astrid Lindgren, gemalt und beschriftet. Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, zeigte sich begeistert.
Mich hat einfach auch die Kreativität der Schülerinnen und Schüler beeindruckt, sich diesem Thema zu stellen, das für sie ja kein selbstverständliches Thema ist. Und dass sie sich so wunderbar darauf eingelassen haben, darüber nachzudenken, was ihnen persönlich heilig ist. Da gab es einfach tolle Beiträge. Also da war in der kleinsten Altersklasse schon so viel Tolles mit Comic und kreativer Umsetzung. Und aber ebenso auch in der Altersklasse über 18 war, fand ich es besonders bemerkenswert, dass sich Berufsschulklassen mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
600 Schülerinnen und Schüler kamen am Freitag zur Preisverleihung in die Frankfurter Paulskirche. Aber was ist eigentlich heilig und was bedeutet das für das eigene Leben? Die Schülerinnen und Schüler fanden darauf Antworten. Heilig sind für sie etwa besondere Orte, das Zusammensein mit Freunden und Familie, aber auch der Glaube an Gott. Die Stiftungsvorsitzende der Stiftung Bibel und Kultur und ehemalige Bildungsministerin Annette Schawan beschreibt es so.
Weil es eben nicht nur die wenigen Heiligen sind, sondern die Spuren des Heiligen im Alltag zu entdecken, zu den großen Suchbewegungen der Christen gehören. Das tun wir ja alle. Und mit einem solchen Wettbewerb und mit solchen Beiträgen wird dann nochmal deutlich, man muss nicht immer in den Himmel schauen, um das Heilige zu entdecken, sondern es ist auch inspirierend, eigene Beispiele, eigene Erfahrungen und eigene Sprache zu entwickeln, es in unseren Alltag zu holen.
Die Preise wurden in 4 Altersgruppen zwischen unter 10 und über 18 Jahren verliehen. Zu gewinnen gab es Geldpreise für die Klassenkasse. Den ersten Preis in der Gruppe über 18 gewann am Ende der Leistungskurs Religion Q4 der Stiftschule St. Johann aus Amöneburg. Sie haben einen Podcast produziert mit dem Titel Der Pflaumenkern – Schöpfung praktisch. Und was sagen die anderen Gewinner?
Ich fand schön, das war eine schöne Abwechslung zur richtigen Schule, dass man auch mal einen Tag Hausaufgaben frei hat. Und das war eigentlich richtig toll, dass wir auch mal was mit der 3. und 4. Klasse zusammen gemacht haben und dass wir dabei was gelernt haben.
Dieser Wettbewerb hat mich viel weitergebracht in der Bibel. Ich habe viel Neues gelernt und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ich fand schön, dass wir das hier in der Pauluskirche gemacht wurde und dass wir überhaupt was gewonnen haben hier. Weil es gab ja auch welche, die hatten einfach nur eine Urkunde bekommen.
Jugend und Bibel, das große Abschlussfest in der Paulskirche. Empfehlen möchte ich Ihnen noch unseren Newsletter. Da bekommen Sie Hinweise auf Sendungen zum Thema Religion und Kirchen im Hessischen Rundfunk regelmäßig zugeliefert, alle 14 Tage. Das Abonnement geht ganz einfach, indem Sie auf die Internetseite religion.hr.de gehen und sich dort in eine Mail-Adressliste eintragen. religion.hr.de, dann gibt es laufend aktuelle Hinweise auf Themen aus Religion und Kirchen im Newsletter. Das war Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.